Vögel sind eine Gruppe der Wirbeltiere, deren heutige Vielfalt sich aus einer langen evolutionären Geschichte speist. Nach traditioneller Taxonomie gelten sie als eigene Klasse der Landwirbeltiere, gekennzeichnet durch Flügel, ein Federkleid und einen Schnabel. Die moderne Kladistik ordnet sie jedoch als eine Klade innerhalb der Maniraptora ein, kleiner Theropoda-Dinosaurier, die über ein hochbewegliches Handgelenk verfügten und im Laufe ihrer Entwicklung fortschrittliche Deckfedern sowie den Schlagflug hervorbrachten. Bis heute sind über 11.250 rezente Arten bekannt, die sich auf allen Kontinenten verbreitet haben, während 164 Arten in historischer Zeit ausstarben. Die Wissenschaft, die sich mit ihnen beschäftigt, ist die Vogelkunde. Ihre Abstammung von den Diapsiden, einer Entwicklungslinie der Amnioten, ist unstrittig. Als ihre nächsten lebenden Verwandten gelten die Krokodile. Gemeinsam bilden beide Gruppen die Archosaurier. Die Mehrzahl der Forscher sieht eine enge Verwandtschaft zu kleinen Raubdinosauriern aus der Gruppe der Theropoden, speziell den Maniraptora. Daher sind Vögel nach den Regeln der Kladistik als Dinosaurier zu betrachten. Die Entstehung der Vögel aus frühen Dinosauriern gilt als eine der am besten erforschten makroevolutionären Transformationen. Skelette der ersten Vögel stammen aus Ablagerungen des Oberjura, etwa 150 Millionen Jahre vor heute. Im deutschen Solnhofener Plattenkalk wurden Fossilien der Gattung Archaeopteryx gefunden. Ihre Flügel ähnelten denen moderner Vögel. Archaeopteryx zeigte mosaikartig sowohl Merkmale von Reptilien wie Kiefer mit Zähnen, eine lange Schwanzwirbelsäule und bewegliche bekrallte Mittelhandknochen, als auch solche von Vögeln wie Federn. Lange Zeit wurde Archaeopteryx als ein direktes Bindeglied zwischen Reptilien und Vögeln angesehen. Unvollständig erhaltene Exemplare wurden oft nicht als diese Gattung identifiziert. Seit den 1990er Jahren offenbarten Entdeckungen vieler gefiederter Dinosaurier, dass viele vermeintlich typische Vogelmerkmale auch bei anderen Theropodenspezies vorkamen. Vögel werden seitdem als ans Fliegen angepasste, ansonsten aber typische Dinosaurier betrachtet. Es ist deshalb ungeklärt, ob Archaeopteryx ein direkter Vorfahre der modernen Vögel war oder einer blind endenden Entwicklungslinie angehörte. Die Maniraptora galten lange als reine Bodenläufer, da die Gliedmaßen der bis dahin bekannten Vertreter diese Lebensweise nahelegten. Kritiker der Dinosaurierabstammung der Vögel argumentierten, dass fliegende Tiere baumlebende Vorfahren haben müssten. Im Jahr 2000 erfolgte jedoch die Entdeckung von Microraptor, einer wahrscheinlich baumlebenden und gleitfliegenden Gattung gefiederter Theropoden. Obwohl Microraptor deutlich später als die ersten Vögel lebte, zeigte seine Entdeckung die Fähigkeit der Maniraptora, auch baumlebende Formen hervorzubringen. Dies unterstützte die These der Zugehörigkeit der Vögel zu dieser Gruppe. Seit den frühen 1990er Jahren führten zahlreiche Funde zu grundlegenden neuen Erkenntnissen über die evolutionären Ursprünge der Vogelbiologie. Heute ist die Abstammung der Vögel von frühen Theropoden-Dinosauriern wissenschaftlicher Konsens. Der Verlust des Zahnschmelzes erfolgte genetischen Analysen zufolge bereits vor über 100 Millionen Jahren. Beim jüngsten gemeinsamen Vorfahren der beiden Hauptlinien der modernen Vögel waren alle Gene für die Zahnentwicklung abgeschaltet. Obwohl der älteste, unzweifelhafte Fossilnachweis der Kronengruppenvögel aus der späten Oberkreide stammt, sind bereits aus der späten Unterkreide Vögel bekannt, deren Anatomie den modernen Vögeln stark ähnelt, wie Gansus juminensis aus der Xiagu-Formation in China. Die Vögel besaßen bereits in der Kreidezeit eine große Artenvielfalt. Beim Massenaussterben vor 65,5 Millionen Jahren an der Kreide-Tertiärgrenze starben die Nichtvogeldinosaurier aus.
Auch die Vögel und viele andere Lebewesen erlitten einen erheblichen Verlust an Arten. Zu Beginn des Känozoikums entwickelte sich aus den wenigen überlebenden Arten in kurzer Zeit eine Vielzahl neuer Vogelgruppen, die die Grundlage der heutigen Vogelwelt bildeten. Einige dieser Gruppen starben wieder aus, wie die großen, fleischfressenden, flugunfähigen Terrorvögel Phorus racidae in Südamerika, die die ökologische Rolle der ausgestorbenen Theropoden einnahmen.
Die Evolution der Feder ist ein zentrales Thema. 1995 wurden in China fossile Vögel aus der Unterkreide entdeckt, die Archaeopteryx ähnelten, jedoch Federn und ein kräftiges Brustbein wie heutige Vögel sowie einen zahnlosen Schnabel und eine kurze Schwanzwirbelsäule aufwiesen. Die Erstbeschreibung des kleinen gefiederten Dinosauriers Caudipteryx im Jahr 1998 trug wesentlich zum Verständnis der Gefiederentwicklung bei. Eine These besagt, dass die Vogelvorfahren zunächst an Vorder- und Hinterextremitäten Federn entwickelten und im Gleitflug von Baum zu Baum gelangten. Die Flügelbildungen an den Hinterextremitäten reduzierten sich im Laufe der Evolution. Eine andere These vermutet, dass Federn zuerst zum Schutz vor Wärmeverlust bei bodenlebenden Sauriern entstanden. Diese Entwicklung von isolierendem Flaum zu komplexeren Flugfedern macht die Zwischenstufen plausibler, die für das Fliegen noch ungeeignet waren. Ein entscheidendes Merkmal aller Vögel ist ihre konstant hohe Körpertemperatur von etwa 42 Grad Celsius, die höher ist als bei allen anderen heute lebenden Tieren. Einige Arten, wie Kolibris und Kohlmeisen, senken ihre Körpertemperatur bei der Nachtruhe um etwa 10 Grad Celsius. Das Gefieder dient nicht nur als Trag- und Steuerfläche beim Fliegen, sondern auch als aerodynamisch günstige Körperverkleidung, als Isolation und zur sexuellen Werbung. Bei Wasservögeln ist es wasserabweisend und sorgt für Auftrieb. Das Gefieder wird zu bestimmten Zeiten, der Mauser, gewechselt. Zur Gewichtsreduzierung besitzen Vögel hohle, pneumatisierte Knochen. Der Anteil der Knochenmasse macht nur 8 bis 9% der Gesamtkörpermasse aus. Das sehr große Brustbein weist einen vorspringenden Kiel auf, der als Ansatz für die großen Flugmuskeln dient. Die Vogellunge mit ihren Luftsäcken ist komplizierter gebaut als die aller anderen Wirbeltiere. Die Stimmbildung erfolgt nicht im Kehlkopf, sondern in einem gesonderten Organ an der Gabelung der Trachea, dem Stimmkopf. Allen Vögeln ist die Fortpflanzung durch die Ablage von Eiern gemeinsam. Eine lebend gebärende Vogelart gibt es nicht. Eine längere Tragzeit und die damit verbundene Gewichtsveränderung hätten für fliegende Vögel zu viele Nachteile. Die Männchen einiger Vogelgruppen wie Laufvögel und Gänsevögel haben gut entwickelte Kopulationsorgane. Andere besitzen keinen oder nur einen einfach gebauten Vogelpenis. Bei weiblichen Vögeln ist im Allgemeinen nur der linke Eierstock entwickelt, während Männchen zwei Gonaden haben. Für das Flugvermögen reduzieren Vögel außerhalb der Paarungszeit ihre Sexualorgane. Beim Drehtakt, der Begattung, steigt das Männchen auf den Rücken des Weibchens und beide drücken ihre Kloaken aufeinander, sodass die Samenflüssigkeit in die Kloake des Weibchens gelangt. Die Kopulation dauert meist wenige Sekunden und wird oft wiederholt. Der Follikelsprung, das Freiwerden der Eizelle, kann durch Reize ausgelöst werden. Im Eileiter wird das befruchtete Ei mit Eiklar, Eihaut und Eischale umgeben. Die Schalen von Vogeleiern sind stark verkalkt, lassen aber einen Gasaustausch zur Atmung zu. Vor der Eiablage wächst bei weiblichen Vögeln eine kalziumreiche Knochensubstanz, der meduläre Knochen, in den Beinknochen, um Kalzium für die Eierschalen zu speichern. Dieser Knochen bildet sich nach der Eiablage zurück und dient in der Paläontologie zur Geschlechtsbestimmung fossiler Tiere. Vogeleier enthalten alle Nährstoffe, die der Embryo zur Entwicklung benötigt.
Der Sauerstoff wird durch die Schale aufgenommen. Die Eier von Nestflüchtern enthalten mehr Dotter als die Eier von Nesthockern. Während Nestflüchterküken kurz nach dem Schlüpfen selbstständig sind, kommen Nesthocker hilflos, unbefiedert und meist blind zur Welt und werden lange von den Eltern gefüttert. Viele Vögel brüten nur ein Ei, während die größten Gelege von 20 bis 22 Eiern bei Hühnervögeln vorkommen. Manche Arten nutzen Fremdwärme zum Ausbrüten, die meisten wärmen ihre Eier jedoch im Brust- und Bauchgefieder. Einige Arten haben an diesen Stellen Brutflecke, federlose Hautpartien, die eine bessere Wärmeübertragung ermöglichen. Die Bruttemperatur liegt bei etwa 34 Grad Celsius. Die Eier werden häufig gewendet, um eine gleichmäßige Erwärmung zu gewährleisten.
Die Brutdauer variiert von 11 Tagen bei der Feldlerche bis zu 12 Wochen beim Streifenkiwi. Kurz vor dem Schlüpfen wird die Kalkschale durch Kalkabbau dünner. Jungvögel geben oft Rufe von sich, die den Schlüpfvorgang synchronisieren. Der Jungvogel reibt und pickt von innen die Eischale auf. Dazu dient ein kleiner, harter Höcker auf der Spitze des Oberschnabels, der Eizahn, der wenige Tage nach dem Schlüpfen abfällt. Der gesamte Schlüpfvorgang dauert je nach Art Minuten bis zu 4 Tage. Flugunfähige Vögel haben ihre Flugfähigkeit sekundär verloren, was verschiedene Gründe haben kann. Anpassung an das Leben im Wasser, wie bei Pinguinen, die unter Wasser mit ihren Flügeln fliegen. Die Verdauung energiearmer Nahrung, die ein großes Verdauungssystem erfordert, wie beim Kakapo. Oder die Umstellung auf schnelles Laufen, wie bei Straußen. Das Nichtvorhandensein von bodenbewohnenden Raubsäugern auf isolierten Inseln machte die Flugfähigkeit vieler Arten überflüssig, was ihnen jedoch zum Verhängnis wurde, als durch Seefahrer Raubsäuger eingeführt wurden, wie beispielsweise bei den ausgestorbenen Dronten. Die Sinnesleistungen der Vögel weisen im Vergleich zu Säugetieren Konstruktions- und Gewichtungsunterschiede auf. Vogelaugen sind relativ zur Körpergröße größer als die der Säugetiere. Die meisten Vogelarten können mehr Bilder pro Sekunde unterscheiden als Menschen. Eulen können bei Nacht mehr sehen als Tagvögel, ihr Sehen ist jedoch auf Lichtausbeute ausgerichtet. Wanderfalken hingegen sind für die Tagjagd optimiert und können kleine Objekte über 1 Kilometer Entfernung ausmachen. Kleine Vögel sind in der Lage, UV-Licht zu sehen, und viele Arten besitzen 4 Farbrezeptoren, wovon einer sich zu einem UV-Rezeptor entwickelt hat. UV-Licht kann beispielsweise zur Beurteilung des Reifegrades von Früchten dienen oder bei der Geschlechterunterscheidung, wie bei Staren oder Blaumeisen, helfen. Mäuseurin leuchtet im UV-Bereich, was mäusejagenden Greifen die Beurteilung der Landschaft auf Mäusereichtum ermöglicht. Das räumliche Sehen variiert stark. Bei Arten mit hohem Verfolgungsdruck sind die Augen seitlich am Kopf angeordnet, was einen fast vollständigen Rundumblick ermöglicht, jedoch das räumliche Sehen verringert. Eulen haben die Augen nebeneinander an der Vorderseite des Kopfes, was ein gutes räumliches Sehvermögen ermöglicht. Die geringe seitliche Ausdehnung des Sichtfeldes gleichen sie durch eine starke Beweglichkeit der Halswirbelsäule aus. Eulen können ihren Kopf um bis zu 270 Grad drehen. Viele Vögel wippen beim Gehen mit dem Kopf vor und zurück, um das Bild auf der Netzhaut für einen Moment in Ruhe zu halten und so bewegte Objekte besser zu erkennen. Bei einigen Arten, insbesondere Zugvögeln und Haustauben, wurde ein Magnetsinn für das Erdmagnetfeld nachgewiesen. Dieser Sinn besteht aus 2 Mechanismen, einem im Auge, der über Radikalpaarbildung mit Licht zusammenhängt, und einem im Oberschnabel durch eingelagerte magnetische Teilchen. Experimentell wurde der Magnetsinn erstmals 1967 in Frankfurt am Main bei Rotkehlchen nachgewiesen.
Vögel besitzen keine Ohrmuschel. Die äußere Gehöröffnung ist von einem Kranz kleiner Federn umgeben. Sie müssen intensive Kopfbewegungen zur Schallortung ausführen. Ihr Hörsinn ist gut entwickelt und hat bei Eulen eine große Bedeutung für die Jagd. Der Geruchssinn galt lange als gering entwickelt, doch der neuseeländische Kiwi orientiert sich vorwiegend nach dem Geruch und amerikanische Neuweltgeier besitzen nachweislich Geruchsvermögen. Geschmacksknospen liegen bei Vögeln im Bereich des Zungengrunds und im Rachen. Ihre Anzahl ist geringer als bei Säugetieren. Der Tastsinn hingegen ist für viele Vögel bei der Nahrungssuche von großer Bedeutung. Insbesondere Schnabel und Zunge sind sehr tastempfindlich. Seit den 1990er Jahren zeigten Forschungsergebnisse, dass Vögel, zumindest Vertreter bestimmter Großgruppen, intelligenter sind als angenommen. Hirnorganisch hängt die Vogelintelligenz mit einer sehr hohen Anzahl und Dichte von Neuronen im Verhältnis zu Hirnvolumen und Masse zusammen. Sperlings- und Papageienvögel, die als die intelligentesten gelten, weisen bei gleicher Masse deutlich mehr Neuronen auf als Säugergehirne. Die Hirnmasse und Neuronenanzahl sind bei diesen Vögeln im Verhältnis zur Körpermasse größer als bei Säugetieren,
ausgenommen Primaten. Das Wintergoldhähnchen hat beispielsweise 1/9 des Körpergewichts einer Maus, aber mehr als doppelt so viele Neuronen im Gehirn. Die Neuronen konzentrieren sich im Großhirn und in der Großhirnrinde, die bei diesen Vögeln eine 3- bis 4-fach höhere Neuronendichte aufweist als bei Primaten. Ein historisches Beispiel für die Nutzung der Sinnesleistungen von Vögeln durch den Menschen sind die Kanarienvögel im Kohlebergbau, die bis in die 1950er Jahre vor giftigen Gasen wie Kohlenmonoxid warnten. Vögel spielen in vielen Kulturen eine Rolle in der Mythologie, von mythischen Gestalten wie dem Phönix bis zu Wotans Raben Hugin und Munin. In der Heraldik ist der Adler ein Wappentier vieler Staaten. Der Mensch hält zahlreiche Vogelarten als Nutz- oder Haustiere. Der Verzehr von Geflügel liefert hochwertiges Protein. Die Nutzung einheimischer Vogelarten als Haustier nimmt in Deutschland jedoch ab. Im Jahr 2018 gab es 4,8 Millionen Ziervögel. Vögel können abgerichtet werden, beispielsweise als Jagdfalke oder Brieftaube, und einige Papageien und Stare lernen, Worte und kurze Sätze nachzusprechen. Das Zusammenleben mit Vögeln birgt auch Gefahren durch übertragbare Krankheiten, sogenannte Zoonosen. Unter unhygienischen Bedingungen wurden in Asien in Einzelfällen Vogelgrippeerreger wie H5N1 und H7N9 auf den Menschen übertragen, die oft tödlich verlaufen. Viele der ausgestorbenen Arten gehörten zu Inselpopulationen und wurden durch den Menschen oder von ihm eingeführte Tierarten verdrängt. Gegenwärtig gelten über 10% der über 11.270 rezenten Vogelarten als gefährdet und sind in roten Listen aufgeführt. Hochrechnungen zeigen, dass bis 2100 etwa 12% der Arten aussterben könnten. Der Bestand in Europa ging zwischen 1960 und 2016 um 14% zurück, in Nordamerika zwischen 1970 und 2018 um 29%. Weltweit arbeitet die Vogelschutzorganisation BirdLife International für den Schutz der Vögel und ihrer Lebensräume. In Deutschland ist der Naturschutzbund Deutschland der nationale Partner von BirdLife. Das Tierschutzgesetz in Deutschland verlangt die Erfüllung der artgemäßen Bedürfnisse in der Vogelhaltung und die Haltung besonders geschützter Arten ist verboten. In Österreich sind seit 2005 die Vorschriften strenger. Einzelhaltung sozialer Vögel und Flügelstutzen sind dort generell untersagt. In der Schweiz ist eine kantonale Bewilligung für die Vogelhaltung notwendig und bei Vogelgrippegefahr ist die Haltung im Freien verboten. Vögel bestehen wie alle Lebewesen aus Proteinen und Nukleinsäuren, deren Bausteine Aminosäuren und Nukleotide ein fundamentales Element enthalten. Stickstoff.